Ja, guten Morgen zusammen, auch von mir. Also für meine Predigt habe ich heute etwas mitgebracht, nämlich ein Kamel, eine Nadel, also das ist so ein Nadelmäppchen, und den Himmel. So, und was das alles miteinander zu tun hat, das hoffe ich in der nächsten halben Stunde darstellen zu können. Es geht nämlich in unserem Predigttext heute um die Frage aller Fragen. Wie bekomme ich ewiges Leben oder wie komme ich in den Himmel? Die Bibel sagt, Gott hat uns diese Sehnsucht in unser Herz hineingelegt. Also es ist ganz normal, dass wir danach fragen. Als Krone der Schöpfung unterscheiden wir uns von den Tieren ganz erheblich. Tiere leben nach ihren Instinkten und die sind von Natur aus vorgegeben. Ganz anders, also zum Beispiel, sie jagen und fressen, sie flüchten, um zu überleben oder werden gefressen und sie pflanzen sich fort, um die Art zu erhalten. Und aus diesem meist jährlichen Kreislauf kommen die Tiere gar nicht heraus. Aber bei uns Menschen ist es ganz anders. Wir werden in der Geborgenheit einer Familie hineingeboren. Der Mensch lernt von Vater und Mutter, bis er auf eigenen Beinen stehen kann und sein Leben eigenständig führen kann. Und er kann sich entscheiden, ob er eine neue Familie gründet oder nicht, ob er bürgerlich lebt oder aussteigt, ob er kriminell wird und der Gesellschaft schadet oder nicht, oder ob er Gutes tut. Der Mensch kann in seinem Leben sowohl nach vorne schauen als auch nach hinten. Er kann aus Vergangenem lernen und es zukünftig besser machen. Oder anders oder ganz neu. Und er kann nach dem Sinn des Lebens fragen, also nach dem, was nach dem Tode kommt. Und das unterscheidet ihn halt von dem Tier. In Prediger 3 lesen wir, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, also in das Herz der Menschen. Ich möchte noch einen Hinweis zur Predigt geben. Im Gegensatz zu seinen Jüngern, die Jesus jahrelang begleitet haben, so etwa wie Petrus in der Predigt am letzten Sonntag, behandelt der heutige Bibeltext eine Begegnung von Jesus mit einem Menschen, die sehr kurz ist. Also man trifft sich, man spricht miteinander und man geht wieder auseinander. Aber dass diese kurze Begegnung trotzdem in der Bibel festgehalten wird, kann ja nur eins bedeuten, dass sie wichtig ist und dass die Aussagen, die darin enthalten sind, auch für uns heute von Bedeutung sind. Ich möchte zu Beginn den Text nochmal lesen, und zwar aus Markus 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Das passt nicht. Ja, wer ist der reiche Jüngling? Der reiche Jüngling ist anerkannt in der Gesellschaft. Er hat es zu etwas gebracht. Er hat Erfolg und Vermögen. Er kennt sich im jüdischen Gesetz aus. Er befolgt es sogar. Und wir dürfen annehmen, dass er regelmäßig die Synagoge besucht hatte. Wahrscheinlich hatte er da auch eine hohe Stellung. Wir können ihn also als einen gläubigen Juden bezeichnen. Als solcher, der bemüht ist, ein heiliges und vor Gott reines Leben zu führen, indem er die Gebote achtet und sich an die jüdischen Riten hält. Dieser Jüngling kommt jetzt zu Jesus. Er hat von Jesus gehört und verspricht sich von ihm Antwort. Antwort auf seine Frage nach dem ewigen Leben. Er läuft auf Jesus zu und fällt vor ihm auf die Knie. Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist schon mal ein guter Schritt. Also wenn man wissen will, wie man in den Himmel kommt, sollte ich den fragen, der vom Himmel kommt. Das ist nach der Bibel Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wenn ich wissen will, wie es im Himmel aussieht, dann macht es Sinn, in der Bibel nachzulesen, denn da steht drin, wie es im Himmel sein wird. Woanders werde ich die richtigen Antworten nicht bekommen. Wir stellen uns die Frage, warum kommt dieser Jüngling, der doch alles hat, Reichtum, Ansehen, keine Not, keine Sorgen, warum kommt er zu Jesus? Offensichtlich macht ihn das alles nicht glücklich, um seine Sehnsucht in seinem Inneren zu stillen. Kennt ihr das? Obwohl wir scheinbar alles haben, wollen wir mehr. Immer noch mehr. Etwas Besseres, etwas Neueres. Haben wir uns gerade einen Wunsch erfüllt, ja, dann ist das schon wieder Schnee von gestern und dann kommt der nächste Wunsch. Und der nächste und der nächste. Warum ist das so? Ich denke, die Bibel macht es deutlich. All dieses Materielle und Diesseitige, das befriedet uns nicht. Das schenkt uns nicht den Frieden, der in unserem Herzen vorhanden ist. Diese Sehnsucht, diese Suche. In den Psalmen 42 und 43 lesen wir mehrfach: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und die Antwort wird gleich mitgeliefert. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Und in Matthäus 11 sagt Jesus: Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Das Problem des reichen Jüngling fängt schon in seiner Anrede an. Wer ist Jesus für ihn? Er sagt: Guter Meister. Ein guter Mensch, ein geistlicher Lehrer, ein Wunderheiler, ein Prophet, jemand, der sich in solchen Dingen auskennt. Oder hat er erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias? Denn dann nämlich ist er alleine gut und gerecht, weil er selbst Gott ist. Jesus macht jedoch sofort klar: Kein Mensch ist gut. Niemand. Und außer Gott allein. Und kein Mensch, egal wie fromm, freundlich und was sonst noch alles für positive Eigenschaften er haben kann, niemand ist gut und gerecht vor Gott und niemand kann vor Gott bestehen. Der junge Mann scheint jedoch gefangen zu sein in seiner Gedankenwelt, in seiner Kultur, in seinem eigenen Leben. Die Gesetzlichkeit seiner Zeit brachte es ja auch damals mit sich, dass er davon ausging, dass man sich den Platz im Himmel durch gute Taten verdienen kann. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Die Ich- und Menschbezogenheit des reichen Jünglings ist auffallend. Er denkt, der Mensch, der etwas im Leben erreichen will, der sich bemüht, der kann es schaffen, wenn er sich einsetzt, an Regeln hält und Gutes tut. Unser junger Mann ist auf jeden Fall motiviert, das Beste aus seinem Leben zu machen. Jesus weist auf das Gesetz hin. Du kennst die Gebote. Hierbei unterstellt Jesus, dass es so ist. Und Jesus zählt alle Gebote auf von 5 bis zum 10. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben und du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Die Formulierung rauben kommt nur im Markus-Evangelium vor. Und man könnte es als Umschreibung für das 10. Gebot, du sollst nicht begehren, ansehen. Dieses Gebot bezieht sich auf unsere Gedankenwelt, für die wir auch Verantwortung haben, diese unter Kontrolle zu halten. Wie schnell werden aus Gedanken Worte und Taten? Die Aufzählung der Gebote ist in den Parallelstellen bei Matthäus und Lukas etwas anders. Das könnte auch bedeuten, dass kein Gebot wichtiger ist als das andere. Und das macht ja auch Sinn. Die Bibel macht ja deutlich, dass jede Sünde von Gott trennt. Die Gebote aus unserem Text werden auch in Römer 13 behandelt. Römer 13 ab Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also die Gebote regeln die Beziehungen unter den Menschen und werden unter dem Gebot der Nächstenliebe zusammengefasst. Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Ja, was denkt ihr? Gibt es das? Kann das sein, dass jemand die Gebote hält, alle Gebote hält? Kannst du alle Gebote Gottes halten? Also ich kann es nicht. Und wenn wir ehrlich sind, kann es keiner. Wir könnten jetzt noch auf den Maßstab Gottes eingehen. Ja, so wie es in der Bergpredigt verfeinert ist durch Jesus. Er nimmt nämlich Stellung zu jedem Gebot und was die Menschen daraus gemacht haben. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Ist ja offensichtlich betrachtet relativ einfach. Da ist jemand tot und ich bin schuld. Jesus sagt, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder Hohlkopf sagt, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Und wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wie oft denken wir so über unsere Mitmenschen oder sprechen es sogar aus? Wir sehen daran, es kommt gar nicht so sehr auf das Ergebnis an, dass jemand jetzt tot wäre, sondern es kommt auf unser Herz an, das, was sich darin abspielt, was keiner sieht, aber Gott sieht es. Wie reagiert Jesus? Jesus könnte dem Jüngling doch mal den Spiegel vorhalten und ihn mit der einen oder anderen Situation im Leben konfrontieren, wo es nicht so gut gelaufen ist. Nach dem Motto, also so ein Superheiliger bist du jetzt auch nicht. Wahrscheinlich würden wir es auch so machen. Jesus ist ganz anders. Jesus kennt uns durch und durch. Er kennt unser ganzes Leben, alles, was wir gemacht haben. Und natürlich auch unser Herz. Er weiß, was wir denken. Er weiß, wie wir es meinen. Ihm können wir nichts vormachen. Rein gar nichts. Deshalb brauchen wir es auch gar nicht erst versuchen. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Ist das nicht schön? Ja, also ich finde, das ist die schönste Stelle in diesem ganzen Text. Jesus hat es nicht nötig, Recht zu haben und dem jungen Menschen, dem jungen Mann, seine Selbstüberschätzung vorzuhalten. Jesus gewann ihn lieb. Das heißt, er hatte großes Erbarmen mit ihm. Wahrscheinlich war seine Frage, also des reichen Jüngling, aufrichtig gemeint. Und seine Antwort, dass er das alles gehalten habe, entsprang auch seinem gut gemeinten Willen, sein Leben nach den Geboten Gottes auszurichten. Jesus gewann ihn lieb. Jesus lässt die Antwort des jungen Mannes stehen, obwohl er weiß, dass niemand die Gebote halten kann. Kein Mensch. Es ist Gottes Erbarmen, dass wir leben, dass wir noch Hoffnung haben, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen. Sein Erbarmen ist groß und hört niemals auf. Und du? Denkst du auch, dass man sich den Himmel verdienen kann? Wenn ich Gutes tue, mich an die Gebote halte, dann wird mir Gott schon gnädig sein und mich in den Himmel aufnehmen. Er sieht ja schließlich, wie ich es meine. Und wenn ich mal abwäge, was nicht so gut ist, was ich doch Gutes tue oder meine, es müsste ja eigentlich das Gute für mich ausschlaggebend sein. Wir wollen mal auf Jesu Antwort hören. Eines fehlt dir. Ja, was kann so einem Menschen fehlen? Und wir sind Christen, gehen in den Gottesdienst, lesen in der Bibel, wir nehmen sie ernst und versuchen, auch danach zu leben, als Maßstab für unser Leben. Wir beten, ja, wir engagieren uns sogar in der Gemeinde. Und wir können sicher sein, Jesus hat uns lieb. Doch reicht das? Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Was für ein Kracher. Musste Jesus wieder so ein Ding raushauen? Hätte nicht auch gereicht? Gib doch endlich mal den Zehnten, also ganz. Unterstütz mal die Tafel in der Stadt. Komm doch öfters zu meinen Predigten und besuch mich hin und wieder. Ich habe noch so viel zu sagen. Doch auch hier ist Jesus wieder ganz anders. Alles oder nichts, ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß. Komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Ein bisschen Christ sein genügt Jesus nicht. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Nachfolge bedeutet, es geht um die Beziehung zu Gott. Jesus reicht dir und mir die Hand. Gott selber lädt uns ein. Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an die Menschen. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind, und er wird uns nicht hinausstoßen. Das ist übrigens die Jahreslosung dieses Jahr. Aber er wird unser Leben verändern. Jesus bereinigt unsere Vergangenheit mitsamt unserer Schuld. Er führt und hilft uns im Alltag, jetzt in der Gegenwart, und er verspricht uns eine himmlische Zukunft in alle Ewigkeit. Komm und folge mir nach. Der reiche Jüngling aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Was auch immer der reiche Jüngling bei Jesus suchte, Und was er für eine Antwort erwartet hatte, damit hatte er jedenfalls nicht gerechnet. Er wollte sicher etwas Gutes tun, sein Glaubensleben noch besser machen, perfektionieren, um wirklich alles getan zu haben, was in seinen Kräften steht. Aber alles aufgeben, was er in seinem Leben bisher erreicht hatte, für Jesus und ihm nachfolgen und sich von ihm abhängig machen, das ging dann doch zu weit, oder? Da möchte man doch rufen, Mensch Jesus, jetzt lass aber mal die Kirche im Dorf. Das ist doch viel zu radikal. Das kann doch kein Mensch, das kannst du doch nicht verlangen. Ich weiß, das schmeckt uns Menschen nicht, dieser hohe Anspruch, dieser absolute Anspruch von Jesus. Und wir Christen haben da auch zuweilen unsere Mühe mit, ganze Sachen mit Jesus zu machen, uns ganz auf Jesus zu verlassen und ihn das Sagen in unserem Leben zu überlassen. Jesus stellt fest, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Und er definiert die Reichen. Wie schwer ist es für die, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? An dieser Stelle möchte ich jetzt nicht näher auf das Thema Christsein und Geld eingehen. Das wäre jetzt eine eigene Predigt. Aber so viel möchte ich sagen. Die Bibel verbietet ja grundsätzlich nicht Besitz und Reichtum. Teilweise wird Besitz und Reichtum ja auch als Segen Gottes angesehen. Jesus sagt ja auch nicht etwas gegen bestimmte Berufe. Also zum Beispiel als Christ kann ich kein Soldat sein oder kein Polizist. Jesus spricht jeden Menschen zunächst einmal als Person an. Und dabei geht es erstmal um die Haltung gegenüber Jesus, also um die Beziehung zu Gott, um mein Herz. Es gilt Jesus first, Jesus zuerst. Und alles, was diese Beziehung stört oder blockiert, ist nicht gut. Entschuldigung. Der reiche Jüngling war jemand aufgrund seines Reichtums und seines gesellschaftlichen Status. Darüber definierte er sich und ohne das alles war er nichts. Deshalb war er auch so betrübt, weil ihm die Herausforderung, der Anspruch Jesu zu hoch war. Die Verlockung, dann einen Schatz im Himmel zu haben, war für ihn kein Anreiz. Er sah nur auf den Verlust. Schon in der Bergpredigt weist Jesus auf die Gefahr von Geld und Reichtum hin. Dazu lese ich ein paar Verse aus Matthäus 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Besitz kann von uns Besitz ergreifen, wenn wir uns darauf verlassen, ihm nachjagen, ja ihm dienen und er unsere Sicherheit bedeutet, dann ist der Besitz unser Gott. Ich muss also nicht mal besonders reich sein, um hier in einen Fallstrick zu geraten. Prüfe einfach mal, wie wichtig dir die eigene Versorgung und Sicherheit ist und wie viel du in diese Dinge investierst. Und dann stelle das der Investition in dein geistliches Leben gegenüber. Entscheidend ist, ob Jesus deine Lebensversicherung ist oder andere Dinge. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Es ist leichter. Okay, also das lässt noch Spielraum. für Spekulationen. Was meint ihr? Wer meint, dass so ein Kamel durch ein Nadelöhr passt? Leute. Überlegt doch mal. Wer meint, dass das nicht passt? Okay, ist auch nicht so überzeugend. Wer enthält sich? Gut. Also, ich brauche jetzt mal hier Unterstützung von einem Kind, das mir dieses große Kamel hält. Kommst du? Genau. Der Janis wird uns jetzt hier bei diesem Test tatkräftig unterstützen. Ich meine, es ist ein großes Kamel, ne? Okay. Wenn du es mal hältst. Sehr gut. So, ich habe mir das Nadelmäppchen meiner Frau ausgeliehen. Gehe ich auch sorgsam mit um. Kommst du auch sicher wieder? Guck mal, da sind ganz viele Nadeln drin. Ich nehme einfach mal eine Nadel mit einem großen Nadelöhr. Ne? Das ist jetzt hier das Größte. Die Nadel ist zwar länger, aber... So, wir nehmen mal hier wirklich großes Nadelöhr. Pass auf. Wir versuchen mal, wie das geht. Ja? Also, wir fangen vorne einfach mal vorne an. Ja? Ja, oh, guck mal, die ersten Barthaare sind schon durch. Okay, ja, nee. Hat vielleicht ein großes Maul, das Kamel. Wir versuchen es jetzt mal beim Ohr. Beim Ohr ist es ja wirklich. Na, nee. Also das Ohr ist schon kleiner als. Aber nee. Sehr gut, sehr gut. Wir fangen einfach von hinten an. Das ist ja sowieso. Das ist ja sowieso meistens hilfreich. Zumindest für Einbrecher. So. Also die ersten Haare sind schon durch. Was meinst du? Geht's? Nee,
geht nicht.
Geht's nicht? Okay, Janis, super. Du hast uns sehr geholfen, diese Frage endgültig zu klären. Du darfst dich wieder setzen, danke dir. Ja, natürlich ist dieses Bild offensichtlich. Also, am Janis und mir hat es, glaube ich, nicht gelegen. Es war einfach nicht möglich. Das Kamel als größtes Tier im damaligen Israel passt niemals durch ein Nadelöhr. Ich denke, Jesus will uns sagen, wer sein Vertrauen auf Reichtum setzt, der wird es von sich aus nicht schaffen, plötzlich das alles fallen zu lassen und auf Jesus zu vertrauen und seine bisherigen Sicherheiten aufzugeben und sie als Schaden zu betrachten, weil er so gefangen ist. Besitz fesselt. Es gibt Auslegungen, die verstehen unter diesem Nadelöhr eine Tür in der Stadtmauer Jerusalems. Also das soll so eine kleine Tür gewesen sein, wo die Händler abends noch durch konnten, wenn das Haupttor schon geschlossen war. Und mancher Händler hatte dann so seine Mühe, das Kamel durch diese kleine Pforte durchzuquetschen. Ihr lieben romantischen Kinderbibel-Liebhaber. Ich muss euch enttäuschen. Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein oder euch die Ohren zuhalten. Also diese Auslegung passt so gar nicht in den Kontext, wo Jesus sagt, es ist unmöglich. Ja, in vielen Kinderbibeln finden wir ja diese Geschichte. Und selbst die Jünger damals reagierten entsetzt. Wer kann dann überhaupt errettet werden? Also das bestätigt ja im Grunde die Unmöglichkeit für das Kamel im Bild und für den Reichen, der an seinem Reichtum hängt. Die Jünger entsetzten sich sehr. Auch wenn wir gefühlt nicht zu den Reichen gehören, müssen wir uns trotzdem einige Fragen gefallen lassen. Worauf vertraust du? Was gibt dir Sicherheit? Was fesselt dich? Was fasziniert dich? Wer oder was ist dein Gott? Was beschäftigt dich im Alltag? Was bewegst du in deinem Herzen? Und was ist bei dir auf Platz 1? Bei den Menschen ist es unmöglich. Jesus betont hier noch einmal, dass der Mensch Erlösung aufgrund eigener Anstrengungen niemals erreichen kann. Selbst wenn irgendein Mensch alle zwischenmenschlichen Gebote halten könnte und seinen Nächsten liebte wie sich selbst, dann wäre er immer noch die Liebe zu Gott schuldig. Davon sprechen nämlich die ersten 4 Gebote. Und sie stehen ja nicht umsonst an erster Stelle. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Und du sollst den Ruhetag heiligen. Es ist der erste Teil des Doppelgebotes der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste und größte Gebot. Wie sieht es bei dir aus? Wir Menschen sind ja schon so Strategen, sage ich mal. Also wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Bei anderen nehme ich Fehler und Schwächen sehr schnell wahr. Die Bibel nennt es Sünde. Und ich finde es meistens störend. Bei mir selber störe ich mich oft nicht so daran. Ich habe mich mit meinen Fehlern arrangiert. Dieses zweierlei Maß ist aber tückisch, weil es uns in eine falsche Sicherheit wiegt. Andere sind Sünder und das ist echt unangenehm. Am liebsten möchte ich mit denen gar nichts zu tun haben, aber ich eher nicht. Eigentlich. Ich lade dich ein zu einem Selbsttest. Versuche mal in den nächsten Wochen nach der Bibel zu leben. Also das, was du aus der Bibel verstanden hast. Also Gott an erster Stelle lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Reden, im Handeln und im Denken. Wenn du ehrlich bist, wirst du sehr schnell feststellen, dass niemand das Gesetz Gottes halten kann. Keiner. Was für eine Ausweglosigkeit. Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber es gibt Rettung. Moment. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Aus der Bibel wissen wir, dass die von Gott geoffenbarte Gerechtigkeit aus Glauben kommt. Aus Glauben an Jesus Christus und nicht aus dem Gesetz. Das lesen wir in Römer 3 und weiter, ab Vers 22. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ohne Verdienst gerechtfertigt. Johannes 3. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Und Epheser 2. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Errettung durch den Glauben, nicht aus Werken. Diese Aussagen und Zusagen der Bibel sind eindeutig. Sie sind die Grundlage der reformatorischen Versöhnungslehre. Sola fide, allein aus Glauben. Das erinnert uns an das Erlebnis von Martin Luther auf der Wartburg, als er erkannte, nichts, rein gar nichts, können menschliche Werke zu unserer Errettung beitun. Allein aus Glauben werden wir Menschen gerecht gesprochen. Ich wünsche dir heute Morgen dass Gott dich angesprochen hat. Und nochmal neu, ganze Sache zu machen mit Jesus im Alltag oder ganz neu die richtige Entscheidung für Jesus zu treffen. Amen.